Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Nur noch 19% der Deutschen haben wirklich ein Grundvertrauen in die Zukunft, hat das Allensbach-Institut schon am Ende des vergangenen Jahres festgestellt. Noch aktuellere Untersuchungen zeigen, dass immer weniger Menschen der Regierung vertrauen, den Parteien, den Medien oder der Wissenschaft. Und der Autor, Blogger, Podcaster und Spiegelkolumnist Sascha Lobo sucht in seinem neuen Buch Die große Vertrauenskrise, ein Bewältigungskompass nach den Ursachen dafür, und er entwickelt auch Ideen, wie man neues Vertrauen aufbauen kann. Schönen guten Morgen, Herr Lobo.
Guten Morgen.
Es gibt ja diese Formulierung, Vertrauen wird zerstört. Wer oder was hat denn das alte Vertrauen inzwischen weitestgehend zerstört?
Das war natürlich nicht nur ein einzelner Faktor, der dazu geführt hat, sondern eine ganze Reihe. Aber interessanterweise, wenn man sich mit den Menschen unterhält, und das habe ich intensiv getan in den letzten anderthalb Jahren, dann gibt es bei fast allen so einen persönlichen Kipppunkt. Und das sind häufig einzelne politische Entscheidungen, die man im Alltag selbst spürt, wo man sich fragt, warum. Das sind merkwürdige Geschichten, wo man denkt, huch, das ist doch eigentlich nicht richtig, was hier gerade passiert. Und dann sind das natürlich große Weltkrisen, wo so leicht erkennbar wird, dass die Politik zumindest im Moment keine geeigneten Antworten darauf hat.
Haben Sie ein Beispiel für so einen Kipppunkt bei sich selber oder bei anderen, die Ihnen mal was Konkretes erzählt haben?
Ja, natürlich. Was mir häufig erzählt worden ist, ist, dass im ländlichen Raum, und da wirken zwei Dinge zusammen, dass im ländlichen Raum zum Beispiel Buslinien einfach gestrichen worden sind oder sehr viel seltener angekommen sind. Also der Fahrplan wurde zusammengestrichen. Gerade im öffentlichen Personennahverkehr ist das häufig zu hören gewesen. Und wenn dann Diskussion in der Politik kommt darum, dass man zum Beispiel das Automobil mehr oder weniger abschaffen möchte, dann wirken zwei Kräfte zusammen, nämlich zum einen, dass der öffentliche Transport zusammengestrichen wird, und zum anderen, dass auch das letzte verbleibende Instrument, das Auto, plötzlich nicht mehr benutzt werden soll. Und dann verliert man Vertrauen, hauptsächlich dadurch, und das versuche ich auch im Buch zu beschreiben, dass die Politik Entscheidungen trifft, die sich fast gegen die Menschen gerichtet anfühlen. Und dann ist es eigentlich, wenn man das aus der subjektiven Perspektive der Menschen betrachtet, sogar ein Wunder, dass noch vergleichsweise viele dieses Vertrauen überhaupt aufrechterhalten. Ja, weil das Gefühl entsteht, huch, die entscheiden ganz abseits meiner Lebensrealität.
Aber das ist interessant. Jetzt kommen wir schneller, als ich dachte. Aber wir sind ja beide flexibel auf das Kapitel Ihres Buches, was mich ein bisschen bewegt hat, weil ich zuerst dachte bei der Überschrift, na ja, und dann hat es mich ehrlich gesagt total überzeugt, muss ich jetzt mal zugeben. Austerität. Geht um Austerität. Das können wir an dem Beispiel eigentlich machen, was Sie gerade gebracht haben. Ja. Weil auf der einen Seite, es gibt sehr, sehr viele Sozialleistungen in Deutschland. Das sind nicht nur die direkten wie Bürgergeld oder Wohngeld. Eigentlich ist ja auch das Deutschlandticket, vulgo 49-Euro-Ticket, eine Form von Sozialleistung. Aber wenn natürlich der Bus nur dreimal am Tag fährt, nützt einem das nichts. Und Sie nennen da ja andere Beispiele. Also könnte die Politik zum Beispiel Vertrauen zurückgewinnen, indem sie schlichtweg eher Schlaglöcher stopft und Brücken repariert und Ämter besser ausstattet, anstatt den Leuten immer neue finanzielle Hilfen anzubieten?
Das ist eins der großen Probleme dieser großen Vertrauenskrise, die ich in dem Buch beschreibe. Man kann ganz viele Dinge, die Vertrauen zerstört haben, einzelne Entscheidungen, auch vielleicht langjährige falsche Richtungen in der Politik, die kann man nicht einfach dadurch zu Vertrauensbringern machen, indem man sie umkehrt. Ja, ganz konkret, es gibt eine so große Zahl von Schulen oder auch von Brücken, die in Deutschland marode sind. Und in diesem Austeritätskapitel beschreibe ich, in welcher Größenordnung das passiert. Das machen sich viele Leute gar nicht klar, dass wir zum Beispiel im Schulbereich nach den Informationen von der Gewerkschaft der Erzieher und Lehrer rund 50 Milliarden Euro brauchen, nur als Sanierungsstau bei Schulen. Und das bedeutet, selbst wenn man diese 50 Milliarden Euro jetzt aufbringen würde, dann würde das Vertrauen, was durch kaputte Schultoiletten, durch fehlende Mittel, durch eine Vielzahl von Dingen, die in Schulen nicht funktionieren, selbst wenn man die aufbringen würde, würde nicht das Vertrauen automatisch wieder zurückgewonnen, sondern man würde eher denken, naja, es war ja auch mal höchste Zeit. Aber das Vertrauen würde so nicht zurückkommen. Und das ist das Schwierige in der Vertrauenskrise. Ist nicht das einfache Mittel, dass man sich überlegt, wie ist das Vertrauen zerstört worden oder angegriffen worden. Das mache ich mal rückgängig und dann ist alles wieder gut. So leicht ist es eben leider nicht.
Aber nun trägt ja Ihr Buch den Untertitel Ein Bewältigungskompass, und dann können Sie sich ja nicht hinstellen und sagen, das Vertrauen ist weg, müssen wir jetzt ohne auskommen.
Nee, natürlich nicht. Das hängt damit zusammen, dass ich schon aus persönlichen Gründen, aber auch aus meiner Welthaltung heraus ein konstruktives und ein eher positives Buch schreiben wollte. Und das ist sehr offensichtlich, das sehen wir auch in den Zahlen, Sie haben eingangs welche zitiert, dass Vertrauen stark angegriffen ist, auch durch Krisen wie die Pandemie, durch den Ukraine-Krieg, durch die da kommende Inflation oder die danach entstandene Inflation. Das, was ich aber glaube, was dem zugrunde liegt, ist auch ein Schlüssel für die Lösung. Ich glaube nämlich, dass wir im 20. Jahrhundert Vertrauen, jetzt gerade öffentliches Vertrauen, in Politik, Staat, Parteien, Institutionen, dass das einfach anders hergestellt worden ist. Und dass wir eine neue Form von Vertrauen brauchen. Und dieses neue Vertrauen, das wird einfach anders hergestellt als das alte. Und das heißt, das beschreibe ich auch dann im zweiten Teil des Buches, im Bewältigungskompass nämlich, eigentlich müssen wir es erstmal eingestehen, so wie früher funktioniert es nicht, sondern heute müssen wir Vertrauen viel transparenter, viel nachvollziehbarer und auch viel dialogischer herstellen. Mehr mit den Leuten reden, einen Austausch herstellen. Ja, wir haben mit dem Internet einen gigantischen Rückkanal, den es früher einfach nicht gab. Und sowas in die Vertrauensherstellung mit einzubeziehen, das wären Lösungsansätze. Aber auch wenn ich diese Ansätze beschreibe, ganz leicht und einfach und auf Knopfdruck, wird das natürlich nicht funktionieren.
Da würde ich jetzt zum Schluss, uns rennt die Zeit davon, aber nochmal, weil wir natürlich viel über Politik jetzt geredet haben, direkt und indirekt, nochmal einen anderen Bereich kurz besprechen wollen, wo das Vertrauen deutlich nachgelassen hat, Wissenschaft. Ja. Und das ist ja bei der Politik, kann man sich immer darüber streiten, ist das eine gute Idee, die Politiker A oder B? In der Wissenschaft, das ist in der Regel idealerweise alles evidenzbasiert. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man es nachvollziehen. Trotzdem glauben die Leute, was sie wollen. Und viele Leute sagen, nee, Klimawandel glaube ich nicht. Nee, dass Corona gefährlich war, im Nachhinein nein, nur die Impfung war gefährlich. Das ist ja auch das Internet, weil sie können eine These erfinden und sie finden im Internet die Beweise dafür, dass sie stimmt. Wie kommen wir denn da wieder raus?
Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich eine, auf die ich Ansätze habe, aber keine finalen Antworten. Denn vollkommen klar ist, warum eigentlich jetzt die große Vertrauenskrise aufgetreten ist, das hängt ganz eng mit sozialen Medien zusammen. Ja, und sozialen Medien, die darf man nicht verteufeln. Die sind auch definitiv Teil der Lösung. Ich habe den Dialog vorher schon angesprochen. Aber eigentlich kommt es am Ende darauf an, eine bestimmte Form von Vertrauens- und Herzensbildung bei den Menschen selbst in Gang zu setzen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir auf absehbare Zeit natürlich mit den sozialen Medien immer diesen Faktor haben werden, dass da irgendjemand was reinschreibt auf Telegram und das wird dann geglaubt. Und Sie haben eben das Stichwort Wissenschaft angesprochen. Auch da ist das eine Kommunikationsfrage. Wir hatten zu viele Situationen in den letzten, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren, wo deutlich geworden ist, dass die Wissenschaft einfach anders kommuniziert, als man das so in der Bevölkerung gewohnt ist. Und da prallen 2 unterschiedliche Welten aufeinander. Nämlich die Wissenschaftskommunikation, die manchmal etwas sperrig ist, schwer nachzuvollziehen, wo man auch nicht alles genau so verstehen darf, wie das in der Bevölkerung der Fall ist und gleichzeitig das, was in der Bevölkerung gewollt ist. Ja, und dazwischen die Politik und die Medien. Manchmal möchte die Bevölkerung einfach absolute Aussagen, die definitiv richtig sind oder falsch. Die Politik liefert das, die Medien transportieren das weiter und basieren tut alles auf einer Vermutung in der Wissenschaft. Und das ist tatsächlich so eine Kollision von verschiedenen Vertrauenssystemen. Und gerade in der Pandemie ist da sehr, sehr viel kaputt gegangen. Das muss wieder aufgebaut werden, aber jetzt gerade im Bereich Wissenschaft, glaube ich, das wird da wird man einigen Erfolg haben, weil sich die Wissenschaft auch sehr stark geöffnet hat. Das ist zu erkennen.
Sascha Lobo im Deutschlandfunk Kultur, sein neues Buch Die große Vertrauenskrise, ein Bewältigungskompass, erscheint heute bei Kiepenheuer und Witsch. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank. Bis dann.
Tschüss.